ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Fabian Töpel und wir sprechen heute über den Bundesgerichtshof. Der feiert dieses Jahr sein 75-jähriges Bestehen und das wurde mit einem großen Festakt hier in Karlsruhe mit allerlei Prominenz aus der Politik und auch aus der Welt des Rechts gefeiert. Mittendrin war auch mein Kollege Michael Nordhardt und wird uns vom Festakt berichten. Doch bevor wir darauf schauen, was da in Karlsruhe so abging, wollen wir noch mal ein bisschen grundsätzlicher werden. Michi, was sind denn die Aufgaben des Bundesgerichtshofs genau?
Ja, das sind natürlich gleich tatsächlich die sehr, sehr grundsätzlichen Fragen. Vielleicht ganz einfach, der BGH ist in Deutschland hier bei uns das oberste Gericht für Zivilrecht und für Strafrecht. Und ja, so die Grundaufgabe ist, der BGH soll in diesen beiden Bereichen für Rechtseinheit sorgen. Das bedeutet, die Richterinnen und Richter, die entscheiden, wie die Gesetze ausgelegt werden. Ja, und die anderen Gerichte, die müssen sich dann eben dran halten. Ich habe mich jetzt im Hingang auf diesen Festakt mal ein bisschen so durch altes Archivmaterial geschaut. Und da sieht man schon, was der BGH entschieden hat und entscheidet. Das waren von Anfang an so sehr handfeste Dinge auch, die so mitten im Leben der Menschen dann auch gleich angekommen sind. Also da ging es gleich in den 60er Jahren um Parken auf den Gehweg. Ein bisschen später wurde dann geklärt, Haftungsregeln auf der Skipiste. Dann ging es mal, und das war auch so sehr schönes, altes Material letztendlich, um Widerruf von Verträgen, die man auf einer Kaffeefahrt geschlossen hat. Also Richtig. Echt ganz, ganz goldige Szenen letztendlich auch. Und was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, weil es da wirklich auch ganz nettes Material gegeben hat. Die Ansprüche, die der Nachbar hat, wenn auf dem Nachbargrundstück ein Teich ist, in dem einfach wahnsinnig viele Frösche sind. Also Froschquaken als Belästigung, darüber hat der BGH entschieden. Und dass das so im Leben der Menschen spielt, das ist eigentlich bis heute so geblieben. Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren hat der BGH entschieden, zum Mietrecht zum Beispiel. Da ging es darum, darf dem Mieter in so Standardmietverträgen aufgegeben werden, wenn du ausziehst, dann musst du streichen. Und da hat der BGH gesagt, nein. Oder im Erbrecht, da hat es auch so ganz interessante Entscheidungen gegeben. Da hat der BGH zum Beispiel gesagt, ja, also die Angehörigen, die erben letztendlich nicht nur Sachen, ja, wie Auto oder Möbel oder sowas, sondern eben auch das Facebook-Konto des Verstorbenen. Da wurde quasi das Erbrecht mit ins digitale Zeitalter genommen. Das war das eine, das war das Zivilrecht. Und auch im Strafrecht ist der BGH aber zuständig als oberste Instanz, wenn der Angeklagte gegen sein Urteil in Revision geht oder wenn die Staatsanwaltschaft dagegen in Revision geht. In Revision gehen, das bedeutet, die Richterinnen und Richter prüfen das Urteil dann auf Rechtsfehler. Sie schauen also, ist im Verfahrensablauf irgendwas schiefgegangen oder haben die Gerichte in den unteren Instanzen zum Beispiel die Paragraphen zu Mord, Betrug oder eben auch zu Drogendelikten zum Beispiel richtig angewendet. Wichtig ist, dass man vielleicht noch weiß, der BGH, das ist keine Tatsacheninstanz, bedeutet, da kommen jetzt also nicht neue Zeugen vorbei und alles wird nochmal aufgerollt, sondern die nehmen sich das Urteil her und schauen, welcher Sachverhalt da zugrunde gelegt worden ist und ob der Sachverhalt dann eben mit den Paragraphen außenrum richtig behandelt worden ist.
Du sagtest gerade, der BGH spielt mitten im Leben der Menschen, mitten im Leben. Da frage ich mich dann, warum wurde Karlsruhe als Standort gewählt?
Ja, stimmt. Da könnte man vielleicht irgendwie eher an andere Städte denken. Damals 1949, als das Grundgesetz in Kraft getreten ist, da gab es durchaus einen Konkurrenzkampf, eben wo die hohen Gerichte auch ihren Sitz haben sollten. Und Köln hat da zunächst ein bisschen so die Nase vorn gehabt oder zumindest gute Chancen. Warum? Weil Köln die Heimatstadt war von Bundeskanzler Adenauer und der hat natürlich gesagt, naja gut, wo ich herkomme, da können wir auch die hohen Gerichte hingeben.
Hat ja auch Bonn zur Hauptstadt gemacht.
Ne? Genau. Es gab auch noch ein paar andere Städte, die im Rennen waren, zum Beispiel Kassel oder Frankfurt sind es gewesen. Aber die Eröffnungsfeierlichkeiten, da war Theodor Heuss, der damalige Bundespräsident, dann auch vor Ort, die hat dann eben am 8. Oktober 50 in Karlsruhe stattgefunden. Und der Grund dafür, dass Karlsruhe das Rennen gemacht hat, der ist auf den ersten Blick so ein ganz praktischer letztendlich, weil Karlsruhe nämlich mit dem, und jetzt muss ich mich konzentrieren, erbgroßherzoglichen Palais einfach ein geeignetes Gebäude hatte und auch ein Gebäude, das intakt war. Und das war einfach nach dem Krieg keine Selbstverständlichkeit. Und ein weiteres Argument ist dann noch hinzugekommen. Es gab einfach von Anfang an 80 bezugsfertige Wohnungen für die vielen Bundesrichter, die dann eben am BGH ihre Arbeit leisten sollten.
Okay, also eigentlich recht pragmatische Gründe. Vielleicht gucken wir noch mal ein bisschen da in die Geschichte auch der Richterinnen und Richter, die da losgelegt haben im Jahr 1950. Und ein Mann, der sich sehr für Geschichte interessiert, ist mein Kollege Max Bauer. Hallo Max.
Ja, hallo Fabian. Hi.
Du hast ein bisschen in die Geschichte geguckt und diese Woche auch noch ein Gespräch geführt mit jemandem, der sich mit Rechtsgeschichte auskennt. Mit wem genau?
Ja, ich habe gesprochen mit Andreas Roth. Andreas Roth ist Rechtshistoriker vor allem, ist auch Jurist, Juraprof, aber auch Rechtshistoriker. Und er hat sich mal vor allem angeschaut die Anfangsjahre des BGH. Das ist eine Studie, die auch Ende letzten Jahres vorgestellt wurde im Bundesgerichtshof bei einer eigenen Veranstaltung. Der Andreas Roth hat die Studie zusammen mit einem wirklichen Historiker verfasst, Michael Kissener. Und die haben sich, wie gesagt, mal angeschaut, wie wirklich so das losging mit diesem obersten Zivil- und Strafgericht in Deutschland 1950. Und da muss man natürlich gucken, 1950, wie ging das los? Da war erst der Krieg 5 Jahre vorbei. Das heißt, dieses Deutschland, in dem der BGH gegründet wurde, das war natürlich ganz stark geprägt von der Zeit davor, also der Nazi-Zeit. Und natürlich war auch die deutsche Rechtsgeschichte, die dunkle deutsche Rechtsgeschichte der NS-Zeit, dieses, muss man sagen, schlimmsten Unrechtsstaates der Moderne wahrscheinlich, war eine Geschichte, die natürlich dann auch den BGH und die Anfangsjahre geprägt hat. Schon deshalb war natürlich das Personal, die Richter aus dieser Zeit kamen, vor allem natürlich in der NS-Justiz auch tätig gewesen waren. Und da kann man sich natürlich sehr viele Fragen stellen. Da stellen sich von sich aus sehr brisante Fragen natürlich. Also wie genau sah diese Prägung aus der Nazi-Zeit aus? Nicht nur personell, sondern auch, wie hat sich das in den Urteilen niedergeschlagen? Und dann natürlich ganz spannend, wie ging es dann weiter? Also wie wurde dieser dann doch sehr von der Nazi-Zeit geprägte Bundesgerichtshof zu einem modernen Gericht? Also ein Gericht in einem modernen Rechtsstaat. Und genau über diese Fragen habe ich mit dem Andreas Roth gesprochen. Und meine erste Frage an ihn: Wer waren eigentlich die Richter der ersten Stunde?
Ja, wie man sich schon fast denken kann, die Richter der ersten Stunde, und mit erster Stunde würde ich sagen 50er und auch erste Hälfte der 60er Jahre noch, die waren über 80% in der NS-Justiz tätig gewesen. 58% der Senatsmitglieder sind in der NSDAP Mitglied gewesen. Daraus kann man aber auch schon schließen, über 40% waren nicht in der Partei Hitlers. Die Parteimitgliedschaft sagt allerdings natürlich wenig über die Belastung aus. Da muss man dann schon konkreter hinschauen und sich die einzelnen Richter anschauen. Vielleicht allgemein noch zum Richterwahlausschuss, der die ja ausgesucht hat. Der hat so die reformerischen Erwartungen wohl eher nicht erfüllt. Das lag daran, dass zum Beispiel bei der konkreten Frage der Belastung die Tätigkeit der Richter bei Sondergerichten in der NS-Zeit oder in der Wehrmachtsjustiz für völlig unproblematisch gehalten wurde. Immerhin kann man allerdings auch sagen, dass ein nennenswerter Prozentsatz, also etwa 15% von Verfolgten unter den Richtern waren und etwa 10% auch dem Nationalsozialismus oppositionell entgegengestanden haben.
Also ein bunteres Bild dann doch, als man vielleicht meinen könnte. Dennoch ist die Frage, wie sich diese NS-Prägung, die doch da war bei einem gewissen Prozentsatz der Richterschaft, wie der sich niedergeschlagen hat, diese Prägung in der Rechtsprechung dann. Es gab da doch sehr seltsame Urteile, gerade in den 50er Jahren. Ich denke an das Urteil Entschädigung von Sinti und Roma.
Ja, das ist sicherlich richtig. Also die BGH-Senate haben allerdings von vornherein versucht, sich verbal von der NS-Justiz zu distanzieren und auf ein Naturrecht zurückzugreifen, nach dem Motto, wir urteilen nur nach dem christlich-abendländischen Weltbild. Wenn man jetzt auf konkrete Urteile schaut, und das haben Sie ja jetzt gerade angesprochen, dann sehe ich natürlich starke Kontinuitäten zu den Zeiten davor. Aber ich würde sagen, das betrifft weniger die NS-Ideologie, sondern eher ein obrigkeitsstaatliches Staats- und Gesellschaftsbild. Nehmen wir mal das von Ihnen angesprochene Beispiel, Sinti und Roma. Dieser Volksgruppe wurde ja eine Entschädigung verweigert, weil diesen Menschen, also den Sinti und Roma, ein asoziales Verhalten unterstellt wurde. Daran hätten die Nazis angeknüpft und das sei eben keine politische Verfolgung. So der BGH-Senat, der vierte hier zuständige. Das klingt nach Nationalsozialismus. Schaut man sich aber die Mitglieder dieses vierten Senats an, der über die Entschädigungsfragen urteilte, dann sieht man, dass das fast alles keine Nazis waren. Der Berichterstatter in diesem Verfahren, Walter Ascher, der war Jude und ist nach Palästina ausgewandert. Und auch von Werner war ein Oppositioneller, der dem NS entgegengestanden hat. Also meine These ist, dass hier Menschen geurteilt haben, die natürlich von Vorurteilen geprägt gewesen sind. Ich nenne die auch ruhig rassistische Vorurteile gegenüber Sinti und Roma, die aber wahrscheinlich noch aus der Zeit vorher, konkret der Gesellschaft des Kaiserreichs, stammen, in der ja diese Richter sozialisiert worden sind.
Und in der Antiziganismus natürlich eine große Rolle gespielt hat und sich dann wahrscheinlich durchgeschlagen hat, auch auf diese Rechtsprechung. Das ist die eine Seite, dass man sagt, da haben sozusagen ältere Strömungen irgendwie eine Rolle gespielt bei der Rechtsprechung in den 50er Jahren. Gleichzeitig fällt auch auf, dass man, wenn man vielleicht sozusagen gegenüber früherem Unrecht eher etwas zahm oder unkritisch war, gleichzeitig sehr sittenstreng war in Fragen von Ehe, Familie, Sexualität. Da gibt es dieses Urteil zur verlobten Kuppelei. Was sagt das aus, dass der BGH da so sehr stark sich als, ich sage jetzt mal flapsig, Sittenwächter aufgespielt hat in den 50er Jahren?
Ja, das kann man durchaus so sagen als Sittenwächter. Hier haben wir eine starke Kontinuität zu früheren Zeiten. Aber auch hier würde ich eben sagen, es ist keine Kontinuität zum Nationalsozialismus, sondern die Moral der Zeit davor. Speziell, ja, so meine These, das Sittlichkeitsideal der wilhelminischen Zeit. Also wir haben eine patriarchalische Ansicht mit einem sehr christlich-konservativen Familienbild. Dieses christlich-konservative steht im Gegensatz zum Nationalsozialismus, aber mit einer starren Rollenzuweisung, insbesondere für die Frauen. Und dieses Familienbild wurde in der Rechtsprechung der 50er Jahre durch die BGH-Senate deutlich vertreten und sogar gegen das Grundgesetz, also gegen den Artikel 3 Grundgesetz, den Gleichheitsgrundsatz von Mann und Frau vertreten, hat gesagt, natürlich Gleichheit von Mann und Frau, aber nicht innerhalb der Familie, denn da gilt das von Gott geschaffene Bild. Der Mann ist das Oberhaupt der Familie und deshalb soll dieses Vorrecht des Mannes nicht gegen die Verfassung verstoßen. Eine schon sehr merkwürdig anmutende Argumentation, die aber mit dem, was ich vorhin sagte, zusammenhänge. Die Mitglieder zum Beispiel dieses Familiensenats, die waren alle überwiegend streng religiös. Ein sehr stark katholisch geprägter Mann, der auch Theologie studiert hatte, der von mir schon erwähnte Walter Ascher als Jude, praktizierender Jude, und zwei zur evangelischen Kirche zählen, die dort auch sehr aktiv waren.
Interessant ist ja auch, dass bei diesen Fragen Sex vor der Ehe, auch Aufstellung von Kondomautomaten, auch das wurde als sittenwidrig bezeichnet in den 50er Jahren, dass da der BGH doch anders geurteilt hat als untere Gerichte, vorher zum Beispiel Landgericht Düsseldorf etc. Das heißt, woher kam sozusagen diese besondere Sittenstrenge des BGH?
Ja, er hat, denke ich, versucht, auf die Gesellschaft einzuwirken. Wenn man mal hinter die Urteile schaut, auch in die Verfahrensakten, dann sieht man das bei zumindest einigen Richtern. Man muss hier vorsichtig sein. Also ich würde jetzt vielleicht nicht von dem BGH reden. Bei der Frage, die Sie jetzt aufgeworfen haben, würde ich insbesondere den vierten Zivilsenat, den ich gerade schon erwähnt habe, aber auch den ersten Senat mit dem Präsidenten, dem damaligen ersten Präsidenten Hermann Weinkauf nehmen, der genau diese Linie auch vertreten hat. Auch was die fehlende Gleichberechtigung angeht, die haben schon den Anspruch erhoben, bestimmten Strömungen in der Gesellschaft, die sie als schlecht bewertet haben, denen entgegenzuwirken und gemeint, sie müssten die Menschen auch durch ihre Rechtsprechung erziehen. Das ist also, ich will nicht sagen, ein Thema des gesamten BGH, aber das ist nachweislich bei einigen und in diesem Bereich vor allen Dingen verantwortlichen Personen deutlich zu spüren.
NS-Belastung, besonderer Rekurs dann auf das Naturrecht in der Folge, solche Urteile, die sehr sittenstreng sind. Ab welchem Moment wurde der BGH denn dann liberaler?
Also die Naturrechtsrechtsprechung hat etwa 10 Jahre gedauert. Also man kann ganz grob das Jahr 1960 vielleicht als Wende ansehen. Dazu passt natürlich, dass wir auch von der gesetzgeberischen Seite Reformgesetze bekommen, nicht-ehelichen Gesetz 1969 dann oder schon 1965 erste Reformen. Wir haben den Präsidentenwechsel von Weinkauf zu Heusinger, der deutlich liberaler war. Und auch in einzelnen Senaten kommen jüngere Richter und Richterinnen zum Zuge, die dann doch eine ganz andere Einstellung haben.
Sie haben jetzt die Richterinnen angesprochen. Welche Rolle spielten Frauen gerade in der Anfangszeit in den 50er Jahren? Welche Richterinnen gab es und wie haben die sozusagen den BGH geprägt?
Ja, es gab 3 in dem Zeitraum von 1950 bis 1965, die also durchaus nicht nur einfach mitgelaufen sind, sondern wirklich prägend für die Rechtsprechung gewesen sind. Else Kofka zum Beispiel in einem Strafrechtssenat, die sich sehr für Frauenthemen interessiert hat, also das Thema der Sterilisation, ein berühmter Prozess in den 50er Jahren, die Frage, ob ein Arzt bestraft wird, weil er über 1000 Frauen mit ihrer Zustimmung sterilisiert hat, weil das Ganze sittenwidrig sein sollte. Da sind wir wieder beim Thema. Und Frau Kofka hat sich also war Berichterstatterin und hat sich dafür eingesetzt, dass das nicht sittenwidrig ist, sondern dass die Frauen insoweit selbst entscheiden können. Also sie hat dort einen wichtigen Pfeil eingeschlagen. Noch stärker würde ich den Einfluss von Krüger-Nieland beurteilen, die im ersten Zivilsenat waren. Sie ist aus meiner Sicht diejenige, die das allgemeine Persönlichkeitsrecht entwickelt hat in diesem Senat. Und sie ist eine, die dem Hermann Weinkauf in Fragen der Gleichberechtigung widersprochen hat. Hermann Weinkauf, eigentlich ihr Mentor, der sie wohl zum BGH geholt hat und dem sie auch freundschaftlich verbunden war. Aber in dieser Frage hat sie ihm ganz deutlich widersprochen und hat gesagt, es gilt kein Naturrecht in der Familie. Männer und Frauen sind auch in der Familie gleichberechtigt. Und das war schon in den 50er Jahren. Also es sind wenige Frauen gewesen, aber die haben durchaus bleibenden Einfluss auf die Rechtsprechung ausgeübt.
Sie haben ja jetzt eine aufwendige und beeindruckende Studie erstellt, gerade zu den Anfangsjahren, den ersten 20, 25 Jahren des BGH. Wie würden Sie sagen, aus Ihrer wissenschaftlichen Sicht, wie kritisch stellt sich der BGH oder hat sich der BGH der Geschichte seiner Anfangsjahre gestellt?
Ja, das ist eine sehr schwere Frage, vor allen Dingen, weil sie kaum zu beantworten ist unter dem Aspekt der BGH. Deshalb würde ich das auch wieder differenziert sehen. Es gibt eben sehr viele Senate am BGH und einzelne Personen, die eher in Kontinuitäten denken, andere, die doch versuchen, auch etwas kritischer auf die eigene Institution zu schauen. Also nehmen wir den ersten Präsidenten, Hermann Weinkauf. Der hat deutlich die Kontinuitäten zum Reichsgericht A betont und B auch belobt. Also er sah den BGH in diesem Punkt völlig unkritisch. Aber schon der Nachfolger Bruno Heusinger ab 1960 hat eine deutlichere Distanzierung zu erkennen gegeben. Und noch stärker ist das dann durch Robert Fischer ab 1968 gewesen. Das ist natürlich jetzt schon eine relativ späte Zeit. Klar, das waren natürlich auch äußere Einflüsse wie die Studentenbewegung, die dann insoweit eingewirkt hat. Aber ich würde natürlich weitere Namen nennen können, also zum Beispiel den späteren auch Verfassungsrichter Helmut Simon in den 60er Jahren oder Max Güde in den 50er Jahren, die schon kritisch auf den BGH geblickt haben. Und da würde ich auch noch einmal Frau Krüger-Nieland erwähnen, die durchaus eben im Familienrecht eine, obwohl sie ja nicht im Familiensenat war, deutlich kritisch gegenüber diesen sehr traditionell patriarchalischen Auffassungen gewesen ist.
Da sagt der Rechtshistoriker Andreas Roth. Mit ihm habe ich gesprochen über die Anfangsjahre des Bundesgerichtshofs. Die Studie, die Andreas Roth zusammen mit dem Historiker Michael Kissener verfasst hat, die heißt Justiz im Umbruch.
Genau, und jetzt schauen wir doch nochmal in das Hier und Jetzt. Michael, du warst auf diesem großen Festakt hier in Karlsruhe. Was war denn da so los?
Also das war letztendlich so eine Veranstaltung, wie man sich so eine Veranstaltung tatsächlich vorstellt. Der Spielort war das Badische Staatstheater hier in Karlsruhe und da war natürlich irgendwie schon alles geladen, was vor allem in der Juraszene so Rang und Namen hat. Also es war da die Bundesjustizministerin, der Präsident des EuGH, Präsidentinnen und Präsidenten von den oberen oder von den Präsidentinnen und Präsidenten der anderen Bundesgerichte, einige VerfassungsrichterInnen, Also wirklich einiges an Prominenz und eben auch Bundespräsident Steinmeier. Und der hat in seiner Festrede dann eben dargestellt, dass Bundesgerichtshof und Bundesanwaltschaft über alle demokratischen Parteien hinweg hohes Ansehen genießen, hat gesagt, ja, Demokratie braucht einfach einen starken Rechtsstaat, hat auf die Angriffe hingewiesen, die es eben auch auf die Rechtsstaatlichkeit gibt. Können wir ja später vielleicht noch mal ein bisschen ins Detail gehen. Aber er hat auch ganz nette Akzente gesetzt in seiner Rede. Er hat ein bisschen so zurückgeblickt auf seine Zeit als Jurastudent und hat da ein bisschen so die Rolle reflektiert, die der BGH in seinem Leben als Jurastudent eben hatte.
Kein Jurastudent kommt an den großen Klassikern vorbei. Jungbullenfall, der Sirius-Fall, Pfeffertütenfall. Fälle und Konstellationen haben Generationen von jungen Frauen und Männern geprägt. Wenn ich an mein eigenes Studium denke, darf ich sagen, vielleicht manchmal auch ein bisschen gequält.
Gequält, ja, an Qualen kann ich mich auch noch dunkel erinnern. Auch an den Sirius-Fall kann ich mich noch erinnern. Gibt es da noch andere Fälle, Michi, an die du zurückblicken kannst?
Also der Sirius-Fall, der ist mir natürlich auch irgendwie noch im Kopf, muss ich sagen. Ich habe mal überlegt, mir ist jetzt gar nicht so wirklich so ein ganz konkreter Fall eingefallen. Aber ich kann mich erinnern, ich habe mich mal eine Zeit lang im Studium so wahnsinnig ausführlich dann beschäftigen müssen, auch im Hinblick auf den Schwerpunkt dann letztendlich, so mit den Fragen Beweiserhebungsverbote, Beweisverwertungsverbote, wie ist das, wann folgt aus einem Beweiserhebungsverbot ein Beweisverwertungsverbot? Darf man Tagebuchaufzeichnungen im Strafverfahren verwerten? Oder wie ist es, wenn es um so Lockspitzel geht, so hieß das, glaube ich. Also die Polizei gewinnt irgendjemanden, der dann für sie beim Verdächtigen anruft, während der Polizist daneben steht und mithört oder so. Und bei alledem dann irgendwie auch noch der Begriff Fruit of the Poisonous Tree oder so. Aber ihr merkt schon, das ist irgendwie alles bei mir mittlerweile auch ein bisschen so vermischt. Und ich glaube, ich müsste da schon wieder ganz schön im Hinterstübchen kramen, um das alles dann wieder genau so zusammenzubekommen. Aber das war so das, woran ich mich jetzt irgendwie ein bisschen so, ja, in Anführungszeichen leidvoll erinnere.
Max, wie sieht's bei dir aus, wenn du an den BGH denkst?
Also Qualen im Jurastudium, da erinnere ich mich gut dran. BGH ist jetzt natürlich sehr stark geprägt bei mir von der Tätigkeit jetzt bei uns hier, ne, als JustizreporterInnen. Wir gehen da jede Woche mehrfach hin. Wir schauen uns die Verhandlungen an. Man hat da natürlich auch seine Vorlieben, in welchen Senat geht man lieber, weil der Vorsitzende da irgendwie besonders schön einführt in den Sachverhalt, gute Worte findet, das erklärlich oder gut darstellt, also das gut erklären kann, wie so ein Sachverhalt aussieht und wo die Rechtsfragen liegen. Das liegt jetzt bei mir einfach drüber in den Erfahrungen mit dem BGH und vor allem auch, dass man bei der Masse an Rechtsfällen, die man da hat und über die wir berichten tagtäglich, dass man natürlich auch immer so ein bisschen so schräge Fälle auch dabei hat. Das finde ich immer einfach noch ganz schön. Also ich erinnere mich noch gut aus diesem Jahr einfach an den Birkenstock-Fall. Das fand ich einfach so klasse. Da war die Frage, ist die schlappe Kunst? Ja, also sind die Birkenstock-Sandalen, sind die Kunst? Birkenstock wollte das. Warum? Weil die eben den Urheberrechtsschutz aktivieren wollten gegenüber Nachahmern. Es gibt inzwischen viele Firmen, die Schuhe machen, die so ähnlich wie Birkenstock-Sandalen aussehen. Und da haben die sich eben damit sozusagen wehren wollen mit Urheberrecht. Dazu musste die schlappe Kunst sein. Da hat der BGH gesagt, nee, das ist keine Kunst, so eine Korkschlappe, sondern es ist eben ein Handwerk eher. Also für Kunst braucht man eben eine gewisse Höhe an kreativer Eigenleistung. Und hier geht es weniger um Kunst, sondern um Handwerk. Da hat Birkenstock eben eine Schlappe erlitten vor dem BGH, aber der musste sein einfach. Aber was damit zusammenhängt, ist halt einfach, man kann anhand auch von so einem lustigen Fall wie dem Birkenstocks über sehr viel reden, ne? Weil es spiegelt sich so viel wirklich Leben in diesem BGH-Urteil. Auch gerade die Birkenstocks sind so ein Thema in der Gesellschaft. Die sind mittlerweile ein It-Piece in der Mode. Ne? Es gibt sogar Arte-Dokus über die Birkenstocks und man kann auch über ernste Themen reden, zum Beispiel, ne? Einfach, ob Birkenstocks auch so ein Symbol sind für Emanzipation, für Feminismus. Also in der Arte-Doku war das zum Beispiel so, dass natürlich der klassische patriarchale männliche Fußfetisch, also schon ein Märchen, wo da die Füße von Frauen zusammengeschnitten werden mit dem Messer, und da sind Birkenstocks so eine Art Befreiung. Also auch diese Sichtweise gibt's anhand von dem BGH-Fall. Birkenstocks, lange Rede, kurzer Sinn, kann man auch über solche Themen natürlich trefflich sprechen und man kann das auch in die Medien tragen, das zum Thema machen, auch ein bisschen mit dem Augenzwinkern. Also auch sowas gibt's am BGH.
Genau, und du bestätigst mich, das wollte ich nochmal sagen, genau in dem, was ich ja vorhin schon mal gesagt habe, der BGH von Anfang an im Leben der Menschen. Und ja, wenn Birkenstock kein Thema ist, das im Leben der Menschen spielt, ich weiß nicht, was dann.
Ja, Michi, da würde mich ja natürlich auch spontan interessieren, ob es auch Birkenstock auf dem Festakt zu sehen gab. Jetzt erzähl doch mal, wie war das da? Ging es da jetzt wirklich dann nur um die Vergangenheit oder ging es da auch um das Hier und Jetzt?
Also Birkenstock natürlich relativ wenig. Ich habe sogar noch eine kleine Anekdote dazu. Ich habe am Morgen dann so überlegt, weil ich mir irgendwie das Band gerissen habe vor einiger Zeit, ob ich irgendwie da in Sneakers hingehen kann, und habe mich dann aber doch dagegen entschieden, weil ich mir gedacht habe, naja, jetzt vielleicht bei 75 Jahre BGH doch nicht so angemessen, und habe mich dann irgendwie mit meiner Schiene so in den Lederschuh reingezwängt. Also Birkenstock und lässiges Schuhwerk war da eher wenig. Aber klar, so ein Festakt, der ist immer irgendwo ein Blick in die Vergangenheit. Aber ja, oft wird es dann so gemacht, und so war es auch heute. Bundespräsident Steinmeier hat in seiner Rede auch sich mit der Jetztzeit und eben auch mit der Zukunft beschäftigt und hat betont, wie wichtig das Vertrauen in den Rechtsstaat gerade heute ist.
Meine Damen und Herren, gerade in diesen Zeiten bin ich dankbar dafür, dass wir in Deutschland auf den Schutz unserer Rechte und unserer Sicherheit vertrauen können. Die Herrschaft des Rechts ist eine kostbare Errungenschaft für und in unserer Demokratie. Ihren Wert können wir kaum überschätzen. Denn wenn wir uns in der Welt umsehen, meine Damen und Herren, dann zeigt sich, autoritäre Kräfte testen aus, wie stabil unsere liberale Demokratie und ihre Institutionen sind. Wo immer die Feinde der Freiheit versuchen, eine Demokratie zu Fall zu bringen, greifen Sie zuallererst die Justiz und deren Unabhängigkeit an. Beispiele dafür finden sich innerhalb wie außerhalb Europas, selbst dort, wo es für uns noch vor kurzem nicht vorstellbar gewesen wäre.
Ja, der Bundespräsident, der spricht ja da wirklich ein Thema an, was viele umtreibt, die in der Justiz arbeiten, auch an den obersten Bundesgerichten, auch beim Bundesverfassungsgericht, muss man sagen. Hört man viel. Und wir hatten natürlich auch vor nicht so allzu langer Zeit die Grundgesetzänderung. Das heißt, die Politik hat sich dran gemacht, das oberste Verfassungsgericht, das Bundesverfassungsgericht, eben zu schützen gegen mögliche Veränderungen in seiner Grundstruktur, in den Verfahren, die dann darauf hinwirken könnten, wenn eben autoritäre Kräfte mehr in die Macht kommen sollten, dass man dieses Gericht sozusagen unter die Knute nimmt. Und das hat die Politik gemacht beim Bundesverfassungsgericht, aber generell das Thema bleibt. Also wenn man mit Richterinnen und Richtern spricht, dann haben die eine große Sorge, dass die Justiz eben bei autoritären Kräften, wenn die stärker werden sollten, dass sie mehr unter Druck gerät und ihre Unabhängigkeit verliert. Und Steinmeier hat es ja am Schluss auch nochmal so halb explizit gesagt. Also er hat die USA nicht erwähnt, aber wahrscheinlich um keine große Schlagzeile oder halbgroße oder Mini-Schlagzeile zu produzieren. Aber um da vielleicht eben nicht da offensiver zu sein, er hätte es ruhig sein können, finde ich, weil jeder macht sich sehr große Sorgen, was in den USA passiert. Und wir sehen ja, dass da die Justiz eben sehr, sehr stark unter Druck gerät und dass eigentlich jemand an der Macht ist, der eine unabhängige Justiz überhaupt nicht mehr schätzt, beziehungsweise eigentlich kaputt machen möchte. Und das ist ein Thema, wie gesagt, wenn man mit Menschen spricht, die in der Justiz arbeiten, das treibt die wahnsinnig um, gerade angesichts des Rechtsrucks in ganz Europa.
Genau, und man hätte ja vielleicht denken können, dass sich das irgendwie auch ein bisschen gibt mit der Grundgesetzänderung oder so, aber mein Eindruck ist auch, das ist weiterhin Thema, das ist weiterhin überall Thema, darüber wird einfach gesprochen.
Absolut, ja.
Neben Bundespräsident Steinmeier gab es dann aber ja auch noch einige andere Reden gestern. Und in ihrer Begrüßung hat die Gerichtspräsidentin, die BGH-Präsidentin Bettina Limperg, auch nochmal auf die Entwicklung des BGH geschaut, von damals bis heute. Und da hören wir jetzt vielleicht nochmal rein.
Sie haben das Recht aus den Anfängen seiner neu gestalteten demokratischen Grundordnung zu einem modernen, bürgernahen Instrument entwickelt, das heute ohne obrigkeitliches Gehabe mit Ernsthaftigkeit und Verantwortungsbewusstsein der Pflege des Rechts dient. War nach 25 Jahren noch von stürmischen Zeiten die Rede, die unter anderem von Auseinandersetzungen mit dem ein Jahr jüngeren Bundesverfassungsgericht geprägt waren, konnte nach 50 Jahren bereits von einem Hort des Rechts, Stätte kritischer Vernunft und einem Pfeiler demokratischer Gleichheit vor dem Recht gesprochen werden. Heute sind Bundesgerichtshof und Bundesanwaltschaft fest verbunden und eingeschrieben in die Werte unserer europäischen Rechtsordnung. Demokratie und Recht sind keine technischen Instrumente zur Vollstreckung von Macht, sondern sie bedürfen zuallererst der festen Gründung in dem Menschen und seiner Würde zugewandter Haltung. Nur dann kann auch die Ordnungs- und Sicherungsfunktion des Rechtes gelingen und das Vertrauen der Menschen in die staatlichen Strukturen erhalten bleiben.
So Bettina Limpberg, Präsidentin des Bundesgerichtshofs. Michi, du warst ja, wie gesagt, da vor Ort. Es waren aber auch nicht nur Leute aus Deutschland da, sondern auch allerlei Juraprominenz aus dem Ausland.
Es waren tatsächlich viele Juristen und Juristinnen aus dem Ausland da, von ausländischen Gerichten. Ich glaube, Max, du hast vorhin so ganz gut die Länderliste irgendwie schon mal aufgezählt. Hilf mir da nochmal.
Ja, ich fand es interessant, wie breit sozusagen das Spektrum war. Also man hat natürlich erwarten können aus den europäischen Nachbarländern. Belgien hat sie genannt, aber zum Beispiel auch die Schweiz, Österreich, Frankreich, aber dann auch Estland, interessanterweise, auch glaube ich Litauen und auch bis hin zur Ukraine. Also wirklich die europäische Rechtsfamilie, glaube ich, von der Frau Limpberg gesprochen hat, ganz groß gedacht. Fand ich schon beeindruckend.
Fand ich auch beeindruckend und diesen Begriff eben, den du jetzt auch verwendet hast, die europäische Rechtsfamilie, der war ihr, glaube ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, wichtig und den hat sie auch dann irgendwie nochmal so ins Zentrum gerückt.
Danke, dass Sie alle im Zeichen der Verbundenheit die weiten Reisen auf sich genommen haben. Die europäische Rechtsfamilie in ihrer großen Bandbreite bereichert auch die nationalen Rechtskulturen und bewahrt uns vor nationalem Kleingeist.
Und diese europäische Rechtsfamilie, ich hatte so den Eindruck, die kann nicht nur gemeinsam im Saal sitzen, sondern die kann dann auch gemeinsam feiern letztendlich. Also ich meine, beobachtet zu haben bei dem Festakt, der sich dann eben angeschlossen hat. Ich verrate ja keine Geheimnisse, wenn ich sage, da gibt's dann auch ein Glas Sekt und ein bisschen Schnittchen und so. Und da standen eben die Richterinnen und Richter aus dieser europäischen Rechtsfamilie beieinander, haben sich ausgetauscht, kannten sich. Also man hat tatsächlich so den Eindruck gewonnen, das ist eine funktionierende Familie und ein ganz guter Punkt, den ich da so mitnehmen konnte.
Ja, und vor allem die europäische Rechtsfamilie hat ja auch einen Ort seit vielen, vielen Jahrzehnten, nämlich den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Und da ist einem auch nochmal klar geworden, finde ich, gerade wenn man auf 75 Jahre BGH guckt, wie eng eigentlich mittlerweile diese Abstimmung, Zusammenspiel, Zusammenarbeit, wie immer man sagen möchte, mal etwas knirschend, mal etwas mehr kooperativ ist zwischen dem Bundesgerichtshof und eben auch dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg, weil es gar nicht mehr anders geht, als dass man eben auch hier als Bundesrichter, als Bundesrichterin guckt, was gibt das Europarecht vor? Wie müssen wir die Vorgaben auslegen? Ist es vielleicht unklar? Müssen wir es wieder hochgeben nach Luxemburg? Was sagen die dann? Wie viele Freiräume haben wir? Wo können wir da eine Marke setzen? Also man kann eben, wie Bettina Limpberg am Schluss so schön gesagt hat, finde ich, man kann da nicht mehr sozusagen nationalistisch, nationalstaatlich in dieser Enge denken. Man muss absolut europäisch denken als Bundesrichter, als Bundesrichter und muss gucken, wie man eben in der europäischen Rechtsfamilie Recht spricht. War, finde ich, ein ganz guter Schlusspunkt von ihr da.
Ja, und ich habe die ganze Zeit überlegt, kann man sagen, der Vater der europäischen Rechtsfamilie, also ich meine den Präsidenten, ja, vielleicht der Papa der europäischen Rechtsfamilie, der Präsident des EuGH, der war auch in Karlsruhe und den haben wir nach dem Festakt direkt ins Studio gebeten und das ausführliche Gespräch mit unseren KollegInnen Shishi Deppe und Exona Hüseni, das gibt's dann nächste Woche im Podcast zu hören.
Und wir freuen uns natürlich auch auf die nächsten Jahre, Jahrzehnte hier am Bundesgerichtshof. Danke Michael, danke Max.
Ja, sehr gerne.
Gerne, Fabian.
Und jetzt zum Schluss haben wir wie immer natürlich auch einen Podcast-Tipp für euch. Mit der Cannabis-Legalisierung haben wir uns hier im Podcast ja schon ein paar Mal beschäftigt. Jetzt geht's aktuell in den Diskussionen ja hauptsächlich um medizinisches Cannabis. Da ist die Nachfrage in letzter Zeit ja extrem gestiegen. Über einen Unternehmer, der mit Cannabis Geschäfte macht, gibt es jetzt einen Podcast, der heißt Wolf of Cannabis. Und da hören wir mal rein.
Bin ich wahnsinnig? Teilweise schon, ja. Ist das schlimm? Nein, glaube ich nicht.
Das ist der Wolf of Cannabis.
Ein bisschen wahnsinnig musst du halt sein als Gründer, ja. Und vor allem, wenn du in die Cannabisindustrie gehst.
Niklas Kuperanis.
Da musst du nicht nur ein bisschen wahnsinnig sein, musst du ziemlich wahnsinnig sein.
Nick hat ein Cannabis-Startup gegründet. Er hängt mit Rappern und Schauspielern ab, aber auch mit Politikern. Denn Nick hat eine ehrgeizige Vision. Er will ein Imperium aufbauen. Ein Imperium für medizinisches Cannabis.
Hier scheint es schon so goldene
Orte. Jetzt wird's spannend.
Das Problem ist nur, die Cannabis-Industrie ist keine normale Branche. Die Konkurrenz ist hart und klare Regeln gibt es nicht.
Die wissen ganz genau, dass sie Dreck am Stecken haben und deswegen versuchen sie, ihr Geschäftsmodell durch solche Spielchen weiter am Leben zu halten.
Und über dem Erfolg schwebt immer die Frage, ist das eigentlich alles legal?
Ich sag mal, die Schlinge zieht sich zu.
Wolf of Cannabis, ein Podcast von 1Live. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Das klingt doch ganz spannend, da kann man mal reinhören. Und das war's dann auch diese Woche mit den JustizreporterInnen. Wenn ihr Feedback für uns habt, weil euch die Folge gefallen hat oder auch weil ihr Kritik äußern wollt oder vielleicht Themenvorschläge für uns habt, dann meldet euch gern und schreibt uns eine E-Mail an justizreporterinnen@swr.de. Wir freuen uns immer sehr und danke dann nochmal fürs Mitmachen auch an Andreas Roth. Wir hören uns nächste Woche wieder und sagen Tschüss.
Ja, ciao.
Bis nächste Woche, ciao.